Stell dir mal vor, du beschließt, ab heute wirklich so richtig gesund zu leben. Also du reduzierst deinen Fleischkonsum, kaufst stattdessen diese teuren pflanzlichen Alternativen im Supermarkt, achtest extrem auf Vollkorn und lässt vielleicht sogar abends das Bier weg.
Der klassische Neujahrsvorsatz quasi.
Genau. Du tust auf dem Papier alles absolut richtig. Und paradoxerweise, nach ein paar Wochen fühlst du dich wesentlich schlechter. Der Nebel in deinem Kopf, also dieser typische Brain Fog, wird irgendwie dichter. Dein Bauch ist ständig aufgebläht, die Gelenke ziehen und nach dem Mittagessen bist du einfach unfassbar müde.
Oh ja, das kennen so viele. Du würdest dich am liebsten direkt unterm Schreibtisch verstecken und schlafen.
Absolut. Und dann gehst du halt zum Arzt. Der nimmt Blut ab, schaut auf die Ergebnisse und sagt dir dann ins Gesicht, Ihre Werte sind perfekt. Das ist wahrscheinlich einfach nur der Stress.
Und genau dieser Moment beim Arzt, das ist für unzählige Menschen wirklich der absolute Frustrationshöhepunkt. Ich meine, man spürt ja physisch, dass im eigenen Körper irgendwas massiv schiefläuft.
Ja, man bildet sich das ja nicht ein.
Richtig. Aber das medizinische System, gibt einem dann oft nur so einen Stempel auf die Stirn. Da steht dann gestresst drauf und das war's. Aber die Wahrheit ist eben, in sehr vielen Fällen liegt das Problem überhaupt nicht im Terminkalender, sondern ganz banal auf dem Teller.
Und genau das ist heute unsere Mission. Für diese tiefgehende Analyse. Wir haben hier nämlich ein Buch auf dem Tisch, das diese unsichtbare Wand, gegen die so viele täglich rennen, extrem detailliert untersucht. Es heißt, die stillen Glutenprobleme von Wilfried Bechte.
Ein wirklich spannendes Buch.
Ja, total. Unser Ziel ist heute herauszufinden, warum deine ach so gesunde Ernährung dich vielleicht genau jetzt, in diesem Moment, krank macht. Wir schauen uns an, warum das Modewort Gluten als alleiniger Sündenbock eigentlich viel zu kurz greift.
Und wir klären auch, was dein Immunsystem mit Insektenabwehrstoffen im Brot zu tun hat. Das ist nämlich verrückt.
Ja, das hat mich beim Lesen auch komplett umgehauen. Und am Ende zeigen wir dir, wie du aufhören kannst, da blind im Nebel zu stochern und stattdessen deinen eigenen Körper wieder lesen lernst.
Der Schlüssel zum Verständnis dieses ganzen Dilemmas liegt nämlich erstmal in der Art und Weise, wie unser Körper überhaupt Schmerz und Unwohlsein kommuniziert.
Wie meinst du das genau?
Naja, stell dir vor, du schlägst dir mit einem Hammer auf den Daumen.
Autsch, okay.
Genau, da hast du eine sofortige, unmissverständliche Rückmeldung. Der Schmerz ist direkt an die Ursache gekoppelt. Aber unser Verdauungssystem, das funktioniert völlig anders.
Weil es zeitverzögert ist.
Exakt. Die Symptome einer Nahrungsmittelunverträglichkeit oder so einer Sensitivität, die bauen sich oft so schleichend auf, dass wir die Verbindung zur eigentlichen Mahlzeit komplett verlieren.
Okay. Lass uns das mal aufdröseln, weil ich diese psychologische Komponente enorm spannend finde. Bechtel beschreibt das ja im Buch als die Falle der Gewöhnung.
Gewöhnung ist ein extrem starker Faktor.
Ja, weil wenn ich jeden Tag nach dem Mittagessen so einen extremen Druck im Oberbauch habe oder jeden Morgen mit so einem verschleimten Hals aufwache und mich räuspern muss, dann halte ich das nach ein paar Jahren einfach für meine persönliche Werkseinstellung.
Genau, das ist dann halt dein Normal.
Richtig. Ich denke dann ja nicht, oh, das Sandwich von gestern Mittag attackiert gerade meine Magenschleimhaut, sondern ich denke einfach, naja, ich bin halt jemand, der morgens schlecht aus dem Bett kommt.
Wir normalisieren den Schmerz einfach und wir beginnen, die Symptome völlig isoliert voneinander zu betrachten, anstatt das große Ganze zu sehen.
Das ist so, als würde beim Auto die Motorkontrollleuchte rot blinken und anstatt in die Werkstatt zu fahren, kleben wir einfach ein Stück schwarzes Klebeband drüber, damit es nicht mehr nervt.
Das ist ein super Vergleich. Wenn der Hals kratzt, kaufen wir Lutschpastillen gegen die trockene Heizungsluft. Wenn wir Sodbrennen haben, werfen wir schnell einen Säureblocker ein. Das ist pure Symptombekämpfung.
Und das Medikament, dieses Pantoprazol zum Beispiel, das ist dann das schwarze Klebeband. Was mich daran so stört, ist, dass uns diese Blocker eigentlich komplett blind für die Alarmsignale unseres Körpers machen.
Ja, sie schalten den Rauchmelder aus, während das Feuer weiterbrennt.
Genau. Der Körper produziert ja aus einem bestimmten Grund mehr Säure. Wenn ich das einfach medikamentös abstelle, ändert das ja absolut gar nichts an der Entzündung im Darm.
Wenn wir das mit dem Gesamtbild verknüpfen, wird das noch viel offensichtlicher. Viele Leute denken bei Verdauungsproblemen ja nur an den Bauch. Aber Bechtle spricht von unreiner Haut, gedrückter Stimmung, Akne.
Ja, und Gelenkschmerzen. Das habe ich beim Lesen echt nicht kapiert. Wie um alles in der Welt verursacht ein Weizenbrötchen Schmerzen in meinem Knie oder diesen Nebel in meinem Gehirn?
Da müssen wir uns einfach von der Vorstellung verabschieden, dass der Verdauungstrakt nur ein geschlossenes Rohr ist, das nichts mit dem Rest des Körpers zu tun hat.
Okay, sondern?
Die Wissenschaft spricht hier von der sogenannten Darm-Hirn-Achse und von systemischen Entzündungen. Wenn du etwas isst, worauf dein Darm stark reagiert, dann zündet der da unten ein echtes immunologisches Feuerwerk.
Also der Körper geht auf Angriff.
Richtig. Deine Immunzellen schütten Botenstoffe aus, die sogenannten Zytokine. Und diese Entzündungsbotenstoffe, die bleiben eben nicht lokal da unten im Darm.
Die wandern durch den ganzen Körper.
Genau, über die Blutbahn. Die können sogar die Blut-Hirn-Schranke überwinden und im Gehirn dann Neuroinflammationen, also kleine Entzündungen, auslösen.
Krass. Und das spüre ich dann als diesen bleiernen Brain Fog.
Exakt. Und diese Stoffe können sich auch in den Gelenken absetzen und dort Reaktionen anfeuern. Dein Knie tut dann weh, weil dein Darm um Hilfe ruft.
Das verändert die Perspektive natürlich komplett. Aber wenn ich das so höre, dann drängt sich mir deine ganz banale historische Frage auf.
Schieß los.
Also die Menschheit baut doch seit locker 10.000 Jahren Weizen an. Das war quasi die Grundlage unserer gesamten Zivilisation. Wie kann es denn sein, dass uns dieses absolute Grundnahrungsmittel gefühlt in den letzten 20 Jahren reihenweise in die Knie zwingt?
Mhm.
Ist dieses Gluten, von dem jetzt immer alle sprechen, plötzlich mutiert und giftig geworden?
Die Antwort darauf ist vielschichtig und Bechtle räumt da im Buch sehr deutlich mit diesem Mythos auf, dass Gluten gleich böse ist.
Also ist Gluten gar nicht der Hauptfeind?
Nicht unbedingt. Gluten ist im Grunde nur ein völlig unspektakuläres Speicherprotein, das sogenannte Klebereiweiß. Das sorgt eigentlich nur dafür, dass dein Brötchen beim Aufbacken schön luftig wird und nicht zu Krümeln zerfällt.
Okay, aber was ist dann das Problem?
Das Problem ist nicht der Weizen von vor 1000 Jahren. Das Problem ist der moderne Hochleistungsweizen, den wir seit den 1960er und 70er Jahren extrem aggressiv gezüchtet haben.
Ah, okay.
Und dieser moderne Weizen bringt neben dem Gluten völlig andere, viel potentere Stoffe mit in unseren Darm.
Und hier wird es wirklich interessant. Du spielst jetzt auf diese ATIs an, richtig? Amylase-Trypsin-Inhibitoren.
Exakt, das ist ein Zungenbrecher.
Als ich das im Buch gelesen habe, dachte ich echt, ich bin wieder im Chemieunterricht gelandet. Was genau verbirgt sich hinter diesem Konstrukt?
Also ATIs sind natürliche Eiweiße, die die Weizenpflanze produziert, um sich selbst zu verteidigen.
Zu verteidigen? Gegen was?
Gegen Fressfeinde. Stell dir vor, du bist eine Pflanze auf einem Feld und irgendwelche Insekten wollen deine Körner fressen. Du kannst ja nicht weglaufen.
Logisch.
Also bildest du Abwehrstoffe, die die Verdauungsenzyme dieser Insekten blockieren, damit die das Getreide gar nicht erst verarbeiten können.
Wow, das ist eigentlich ziemlich clever von der Natur.
Ist es auch. Aber wir haben den Weizen über die letzten Jahrzehnte halt so gezüchtet, dass er immer robuster gegen Schädlinge wird, ertragreicher, krankheitsresistenter.
Das heißt, der moderne Weizen ist bis oben hin vollgepumpt mit diesen Insektenabwehrstoffen.
Ganz genau.
Und was passiert, wenn wir diese konzentrierte Insektenabwehr dann jeden Morgen essen?
Tja, unser Immunsystem im Darm, das ja eigentlich darauf trainiert ist, gefährliche Bakterien oder Viren zu bekämpfen, das registriert diese ATIs.
Mhm.
Und was hier wirklich faszinierend ist, die Struktur dieser ATIs ähnelt bestimmten bakteriellen Erregern enorm. Unser Immunsystem verwechselt diese Weizenproteine also mit einer echten bakteriellen Infektion.
Oh, das heißt, es schlägt blinden Alarm.
Absolut. Es fährt das gesamte Entzündungsarsenal hoch, die Schleimhaut schwillt an, Zytokine werden ausgeschüttet, der Körper kämpft quasi einen Krieg gegen einen Feind, der eigentlich nur dein Frühstückstoast ist.
Wahnsinn. Aber das erklärt natürlich diese massive Erschöpfung. Ich meine, wenn mein Körper nach jeder verdammten Mahlzeit glaubt, er müsse eine Infektion abwehren, dann ist es ja kein Wunder, dass mir die Energie für den Nachmittag komplett fehlt.
Eben. Der Körper macht schwerste Arbeit.
Aber warte mal. Das Buch nennt ja noch einen weiteren Verdächtigen. Und der kommt gar nicht aus dieser Eiweißecke, sondern aus der Kohlenhydratecke. Fructane.
Richtig, die FODMAPs.
Genau. Also jemand, der nach einem Teller Pasta aussieht, als wäre er im sechsten Monat schwanger, der reagiert laut Bechtle vielleicht gar nicht auf Gluten oder auf diese AETIs, sondern eben auf Fructane. Wie muss ich mir das vorstellen?
Also Fructane gehören zu dieser Gruppe von Kohlenhydraten, die unter dem Begriff FODMAPs zusammengefasst werden. Sind kurzkettige Kohlenhydrate. Und das Problem ist, die können im Dünndarm von ganz vielen Menschen nur sehr schlecht oder eben gar nicht aufgespalten und aufgenommen werden.
Okay, und wenn sie nicht aufgenommen werden, wo wandern sie dann hin?
Sie wandern völlig unverdaut weiter, direkt in den Dickdarm. Und dort warten dann Milliarden von Darmbakterien, die sich wie wild auf dieses Festmahl stürzen.
Das ist ja quasi wie Backhefe, die in einer warmen Schüssel mit Brotteig aktiviert wird, oder?
Das ist ein perfekter Vergleich für die Mechanik, ja.
Die Hefe frisst den Zucker, produziert massig Gase und der Teig geht extrem auf und schlägt so dicke Blasen.
Ganz genau. Und genau dieser Fermentationsprozess, diese Gärung, die findet dann in deinem Dickdarm statt. Die Bakterien zersetzen die Fructane und produzieren dabei massenhaft Gase.
Aber der Darm ist ja kein offener Raum wie eine Schüssel.
Richtig. Der Darm ist ein enger, geschlossener Schlauch. Da baut sich ein enormer Druck auf. Das Gewebe dehnt sich total schmerzhaft aus. Das ist dann dieser drückende Blähbauch, der dir buchstäblich den Hosenbund sprengt.
Okay, das heißt aber, wer empfindlich auf Fructane reagiert, der hat gar kein immunologisches Problem wie bei diesen ATIs.
Nee, das ist dann ein rein mechanisches Problem durch bakterielle Gärung.
Das wirft ja die gesamte Ich-esse-jetzt-glutenfrei-Industrie komplett über den Haufen.
Ziemlich, ja.
Wenn jemand glaubt, er verträgt kein Gluten, reagiert er in Wirklichkeit vielleicht auf die Fructane, auf die ATIs oder einfach darauf, wie unfassbar oft wir das Zeug heutzutage essen.
Das ist ein riesiger Punkt, die Frequenz.
Ich meine, lass uns mal ehrlich auf so einen normalen Tagesablauf schauen. Morgens das schnelle Brötchen auf die Hand beim Bäcker, mittags der Teller Pasta in der Kantine, nachmittags gibt's dann noch Kekse zum Kaffee und abends schieben wir schnell eine Tiefkühlpizza in den Ofen.
Genau das ist es. Wir geben unserem Verdauungstrakt überhaupt keine Chance mehr, mal auf Null herunterzufahren. Die Dosis macht da wirklich das Gift. Es geht viel weniger um dieses eine angeblich toxische Lebensmittel, sondern um eine chronische Überlastung des ganzen Systems. Definitiv potenziert. Schau dir mal eine traditionell hergestellte Nudel an, aus Wasser und Mehl. Das ist für den Körper eine völlig andere Herausforderung als so ein hochverarbeitetes Convenience-Produkt.
Wegen der Zusatzstoffe.
Genau. Die Industrie nutzt extrem kurze Teigführungen. Das heißt, der Teig hat gar keine Zeit mehr, natürlich zu fermentieren und Reizstoffe abzubauen.
Zeit ist eben Geld.
Richtig. Und dazu kommen dann noch Emulgatoren, Konservierungsstoffe und oft die Kombination mit gigantischen Mengen an Fetten und billigen Milchprodukten.
Wer weiß denn da nach so einer dicken, industriellen Käsepizza noch, was genau der Auslöser für Sodbrennen war? War es der Weizen, der günstige Käse, die künstlichen Aromen oder einfach die schiere Masse an Essen?
Das kannst du unmöglich isolieren.
Wenn wir also jetzt an diesem Punkt sind und feststellen, okay, mein Essen macht mich anscheinend systematisch kaputt, dann ist doch mein allererster Reflex, dass ich sofort zum Arzt laufe, oder?
Das ist der normale Weg, ja.
Ich will Gewissheit. Ich will einen Bluttest, der mir genau sagt, was in meinem Körper abgeht. Aber das Buch malt hier ein, naja, sehr ernüchterndes Bild der medizinischen Realität.
Das stimmt. Die Schulmedizin ist zwar hervorragend darin, ganz klare pathologische Erkrankungen zu diagnostizieren.
Also handfeste Krankheiten.
Genau. Der absolute Goldstandard und der allererste Schritt bei Weizen- oder Glutenproblemen, das muss immer der Ausschluss einer Zöliakie sein.
Das ist wichtig. Zöliakie ist keine Befindlichkeitsstörung.
Absolut nicht. Und auch kein hipper Lifestyle-Trend. Zöliakie ist eine sehr ernste Autoimmunerkrankung. Wenn ein Zöliakie-Patient Gluten aufnimmt, greift das Immunsystem die eigenen Darmzotten an und zerstört sie.
Und das kann man aber glasklar messen.
Ja, das kann man im Blut durch spezifische Antikörper nachweisen und durch eine Biopsie der Darmschleimhaut. Genauso kann man übrigens eine klassische Weizenallergie testen, wo der Körper dann mit sofortiger Atemnot oder Hautausschlägen reagiert.
Warte, hier gibt es eine extrem wichtige Warnung im Buch, die wir wirklich fett und rot unterstreichen müssen.
Ja, die Reihenfolge ist hier entscheidend.
Bechtel sagt, wenn du den Verdacht hast, dass Weizen dein Problem ist, darfst du niemals auf eigene Faust Gluten weglassen, bevor du beim Arzt warst. Warum ist das so überlebenswichtig für die Diagnose?
Weil du sonst buchstäblich die Beweise vernichtest.
Wie meinst du das?
Die Bluttests auf Zöliakie, die suchen ja nach diesen spezifischen Antikörpern. Diese Antikörper bildet dein Körper aber nur, wenn er dem Auslöser, also dem Gluten, auch regelmäßig ausgesetzt ist.
Ah, verstehe. Wenn der Feind nicht da ist, produziert der Körper keine Waffen dagegen.
Exakt. Wenn wir jetzt aus einem Bauchgefühl heraus schon 4 Wochen lang streng glutenfrei lebst und dann erst zum Arzt gehst, dann wird dein Blutbild höchstwahrscheinlich negativ ausfallen.
Obwohl ich vielleicht echt Zöliakie habe.
Ja, du verbaust dir damit die Chance auf eine lebenswichtige Diagnose. Daher gilt immer die goldene Regel: erst unter normaler, weizenreicher Belastung testen lassen und erst danach die Ernährung umstellen.
Okay, das habe ich verstanden. Aber was ist jetzt mit den Millionen von Menschen, die genau das tun? Die gehen brav zum Arzt, essen vorher normal, lassen sich testen und der Arzt sagt dann:
Herzlichen Glückwunsch, Sie haben keine Zöliakie und keine Allergie.
Genau. Und dann sitzt man wieder im Auto, der Bauch tut wahnsinnig weh, der Kopf dröhnt und man ist absolut ratlos.
Das ist dann die sogenannte nicht-zöliakische Weizensensitivität, oft auch einfach NCWS genannt.
Und was ist das genau?
Das ist das Frustrierendste, was Patienten passieren kann. Es ist nämlich eine reine Ausschlussdiagnose.
Das heißt, man weiß nur, was man nicht hat?
Richtig. Es gibt dafür keinen spezifischen Biomarker, keinen einfachen Bluttest, den der Arzt ins Labor schicken kann, der dann rot aufleuchtet und sagt: Aha, dieser Patient reagiert auf ATIs oder Fructane.
Die Wissenschaft hinkte also der Realität noch hinterher.
Total. Das wirft eine wichtige Frage auf. Was machst du, wenn der Arzt nichts findet? Du bist dann plötzlich komplett auf dich allein gestellt.
Also was bedeutet das alles für dich? In dieser Verzweiflung tappen extrem viele Menschen in das, was Bechtle die pflanzenbasierte Falle nennt.
Oh ja, ein riesiges Problem.
Wenn ich merke, mein Körper rebelliert, versuche ich ja, ihn zu entlasten. Dann entscheide ich mich vielleicht, komplett vegan zu leben. Plant-based klingt doch automatisch nach Natur, nach leicht verdaulich, nach Gesundheit.
Das ist das Marketing, ja.
Eben. Wenn ich im Supermarkt ein Produkt sehe, auf dem vegan steht, übersetzt mein Gehirn das sofort mit: Das ist gut für mich. Ich kaufe also vegane Würstchen, pflanzliche Steaks, diese veganen Chicken Nuggets. Warum ist das laut der Quelle oft der schlimmste Fehler, den ich machen kann?
Weil man sich da mal ganz genau ansehen muss, woraus diese ganzen industriellen Ersatzprodukte eigentlich bestehen.
Nämlich?
Die Fleischstruktur muss ja irgendwie nachgebaut werden. Das soll ja diese faserige Konsistenz haben. Die Industrie braucht dafür also ein extrem zähes, formbares und hitzestabiles Protein. Und das billigste und am besten verfügbare Protein dafür ist Seitan.
Seitan. Das klingt auch schon wieder wie so ein gesundes, fernöstliches Wundermittel aus dem Yoga-Retreat. Aber was ist es biologisch wirklich?
Seitan entsteht, wenn man ganz normalen Weizenteig so lange unter fließendem Wasser wäscht, bis die gesamte Stärke herausgespült ist.
Okay, und was bleibt dann übrig?
Es bleibt eine unfassbar zähe, gummiartige Masse übrig. Und das, mein Lieber, ist pures, isoliertes Glutin.
Wow.
Es ist die konzentrierte Essenz all der Weizenproteine, natürlich inklusive dieser ganzen ATs, über die wir vorhin gesprochen haben.
Das ist ja Wahnsinn. Das heißt, da entscheidet man sich, vegan zu leben, um dem Körper was Gutes zu tun. Und wenn man dann sein Abendessen durch vegane Seitan-Nuggets ersetzt, nimmt man gar keine milde pflanzliche Kost zu sich.
Absolut nicht. Du verabreichst deinem sowieso schon gestressten Darm eine hochkonzentrierte Proteinbombe, die dein Immunsystem dann endgültig zur Weißglut treibt. Der Versuch, gesund zu leben, potenziert das Problem um ein Vielfaches.
Das ist, als würde man aufhören zu rauchen, aber stattdessen anfangen, jeden Tag tief an Autoauspuffen zu schnüffeln.
Ha, genau so ist es. Ein echter Schockmoment für viele. Man baut sich unwissentlich einen Speiseplan, der das System in einen permanenten Kriegszustand versetzt.
Okay, wenn mich der Arzt also mit einem Schulterzucken nach Hause schickt und der Supermarkt voller solcher industrieller Fallen ist, dann bleibt mir ja eigentlich nur noch mein eigener Küchentisch als Labor übrig, oder?
Ja.
Eigenen Körperdetektiv zu werden.
Ein sehr pragmatischer Ansatz.
Ja, aber ich gebe ehrlich zu, als ich Woche 1 gelesen habe, war ich erstmal komplett irritiert.
Weil Woche 1 von dir verlangt, dass du absolut nichts, aber auch gar nichts an deiner Ernährung veränderst.
Ja, genau. Ich bin ja jemand, der Probleme direkt lösen will. Wenn ich den Verdacht habe, dass Weizen mich krank macht, dann will ich sofort die Schränke ausräumen, alles in den Müll werfen und loslegen. Aber der Ansatz hier ist ein völlig anderer.
Wenn du sofort alles weglässt, ruinierst du deine eigene Beweisführung.
Weil ich dann gar keinen Vergleichswert mehr habe.
Exakt. In der Wissenschaft nennt man das die Feststellung der Baseline. Woche 1 dient also ausschließlich der schonungslosen Beobachtung.
Ich esse also weiter meine Pasta und mein Brot?
Ja, aber du protokollierst akribisch. Und zwar nicht nur, was du gegessen hast, sondern welche Symptome aufgetreten sind. Und, das ist ganz entscheidend, mit welcher zeitlichen Verzögerung.
Ah, um Muster zu erkennen.
Richtig. Tritt der Brain Fog eine Stunde nach der Pizza auf? Kommt dieses Gelenkziehen immer erst am nächsten Morgen, nachdem du abends Pasta hattest?
Das muss man natürlich aufschreiben. Sonst vergisst man das ja sofort wieder.
Eben. Unser Gedächtnis glättet die unangenehmen Erinnerungen super schnell. Und wir reden uns unseren Zustand dann wieder schön. Ohne dieses ehrliche Datenmaterial aus Woche 1 ist der ganze Rest des Experiments völlig wertlos.
Okay, verstanden. Dann kommt der harte Schnitt. In Woche 2 wird radikal bereinigt. Aber auch hier gibt es im Buch wieder eine ganz deutliche Warnung vor dem direkten Gang ins Supermarktregal. Man soll eben nicht das normale Brot durch das erstbeste glutenfreie Toastbrot in Plastikfolie ersetzen.
Nein, bloß nicht.
Aber warum nicht? Glutenfrei ist doch das Ziel in der Woche.
Weil ganz viele dieser industriellen glutenfreien Produkte wahre Chemiebaukästen sind.
Weil das Gluten fehlt und sie es irgendwie zusammenhalten müssen.
Genau, um diese fehlende Elastizität des Klebereiweißes auszugleichen, arbeiten die Hersteller mit einer Vielzahl von Bindemitteln, Verdickungsmitteln, Emulgatoren und oft hauen sie noch einen enorm hohen Zuckeranteil rein, damit es nach irgendwas schmeckt.
Das heißt, ich tausche den Weizen gegen ein Ersatzprodukt aus 25 anderen stark verarbeiteten Zutaten.
Ja, und die stressen deine ohnehin schon extrem gereizte Darmschleimhaut, einfach nur weiter. Das Ziel von Woche 2 ist aber keine blinde Produkttauschaktion, sondern eine fundamentale Beruhigung des gesamten Systems.
Stattdessen schlägt Bechtle vor, auf Lebensmittel zurückzugreifen, die ich jetzt einfach mal die heilige Dreifaltigkeit der Entlastung nenne: Reis, Kartoffeln und Buchweizen.
Eine sehr gute Wahl.
Diese drei Zutaten sollen für die nächsten Wochen das absolute Fundament auf dem Teller bilden. Was macht genau diese drei denn so besonders mächtig?
Ihre unglaubliche Einfachheit. Es sind Einzutaten-Lebensmittel.
Eine Kartoffel ist nur Kartoffel.
Exakt. Reis ist Reis. Sie enthalten keine komplexen Proteinstrukturen wie Gluten. Sie haben keine hochgezüchteten Abwehrstoffe wie diese ATIs in sich und sie sind extrem arm an fermentierbaren Fructanen.
Okay, sie umschiffen also alle drei großen Problemzonen.
Richtig. Wenn du deine Kohlenhydrate in dieser Phase hauptsächlich aus diesen drei Quellen beziehst, dann entziehst du dem immunologischen Feuer in deinem Darm buchstäblich den Sauerstoff.
Die Entzündungsmarker sinken.
Ja, die Darmschleimhaut kann endlich mal abschwellen und sich regenerieren. Du nimmst dieses ständige Hintergrundrauschen weg und plötzlich beginnst du überhaupt erst wieder zu spüren, was eigentlich dann normaler, gesunder Zustand ist.
In Woche 3 geht es dann ans Stabilisieren. Man behält diese simple Ernährungsweise einfach stur bei, probiert keine neuen exotischen Lebensmittel aus und vergleicht dann seinen aktuellen Zustand mit den Notizen aus Woche 1.
Der Moment der Wahrheit.
Und wenn sich in Woche 3 dann tatsächlich der Nebel im Kopf lichtet, der Bauch wieder flach ist und die Energie zurückkehrt, dann steht man in Woche 4 vor einer entscheidenden Frage. Wie streng muss ich jetzt für den Rest meines Lebens sein?
Und da gibt es eine sehr gute Nachricht.
Ja, das finde ich extrem erleichternd, dass das Buch hier differenziert. Es muss eben nicht immer diese absolute klösterliche Askese sein.
Das ist nämlich der große Unterschied zwischen einer echten Autoimmunerkrankung und so einer Sensitivität. Ein Zöliakie-Patient, der muss auf den allerkleinsten Krümel achten. Da kann ein winziger Kontaminationsfehler schwere Schäden im Darm anrichten.
Aber wenn ich nur sensibel bin.
Wer unter einer nicht-zöliakischen Weizensensitivität leidet, für den gilt oft eher das Prinzip der Schadensbegrenzung.
Also die Dosis anpassen.
Genau. Wenn du es im Alltag schaffst, deine Grundlast drastisch zu reduzieren, also oft Reis statt Pasta, Kartoffeln statt Brot, dann baut der Körper wieder echte Resilienz auf.
Das heißt, mein Darm verzeiht mir dann auch mal was.
Ja, er erholt sich oft so weit, dass so eine gelegentliche Ausnahme wie ein Stück Kuchen auf einem Geburtstag oder mal eine Pizza im Italienurlaub plötzlich vom Körper toleriert wird, ohne dass das System sofort wieder komplett zusammenbricht.
Es geht also um Souveränität, nicht um Dogmatismus?
Schön gesagt, ja.
Wir müssen an dieser Stelle aber noch auf ein sehr ernstes Thema zu sprechen kommen. Dieser Selbsttest ist ja fantastisch für solche diffusen Befindlichkeitsstörungen, die der Arzt einfach nicht greifen kann. Aber das Buch listet auch klare rote Flaggen auf, bei denen man das Experiment sofort abbrechen und medizinische Hilfe suchen muss.
Vollkommen richtig. Und das darf man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ein Ernährungstagebuch heilt keine akuten, gefährlichen Krankheiten.
Was sind denn diese absoluten Alarmsignale?
Also wenn jemand Blut im Stuhl entdeckt, unerklärlich viel an Gewicht verliert, wenn neurologische Ausfälle wie Taubheitsgefühle oder Kribbeln in den Händen und Füßen auftreten oder wenn die Bauchschmerzen so stechend und unerträglich werden, dass sie den ganzen Alltag lahmlegen.
Dann ist das kein Fall mehr für Kartoffeln und Reis.
Definitiv nicht. Das gehört dann zwingend in eine ärztliche Notfalldiagnostik, um schlimmere Dinge wie chronisch entzündliche Darmerkrankungen oder Tumore auszuschließen.
Das ist ein enorm wichtiger Filter. Aber für die große Mehrheit von uns, die sich einfach jeden Tag durch diesen zähen, unerklärlichen Nebel kämpft, bietet dieses Buch echten Ausweg aus der Hilflosigkeit.
Einen echten Leitfaden.
Wenn wir all das zusammenfassen, was wir heute besprochen haben, dann geht es ja gar nicht darum, jetzt einen neuen Sündenbock durchs Dorf zu jagen. Es geht nicht darum, sich vor einem bestimmten Molekül zu fürchten.
Nein, es geht eher um radikale Ehrlichkeit sich selbst gegenüber, was die eigenen Ernährungsgewohnheiten angeht. Wir müssen aufhören, industriell hochverarbeitete Imitate für echtes, vollwertiges Essen zu halten.
Echtes Essen besteht eben nicht aus endlosen Zutatenlisten, die sich lesen wie ein Chemiebuch.
Genau. Und wenn dein Körper rebelliert, dann ist das kein Zeichen von Schwäche oder unabänderlichem Altern. Es ist eigentlich eine faszinierende, wenn auch oft schmerzhafte, biologische Feedbackschleife.
Dein System sagt dir einfach Bescheid.
Dein System funktioniert eigentlich perfekt. Es sagt dir laut und deutlich, dass das Material, das du da oben ständig einwirfst, nicht verarbeitet werden kann. Du musst nur wieder lernen, diese Sprache zu entschlüsseln.
Dein Körper ist ein unglaublich komplexes, sensibles Instrument. Und bevor du dich heute Abend an deinen Esstisch setzt, möchte ich dir noch einen Gedanken mitgeben, der weit über Fructane, ATIs und Gluten hinausgeht.
Oh, da bin ich gespannt.
Wir verbringen ja so unfassbar viel Zeit damit, Inhaltsstoffe zu analysieren, Etiketten im Supermarkt zu scannen und das eine giftige Molekül in unserem Essen zu suchen. Aber was, wenn die wahre Ursache unserer massenhaften Verdauungsprobleme gar nicht auf einer Zutatenliste steht?
Mhm.
Was, wenn unsere moderne Ernährung eigentlich vielmehr an unserer absoluten Obsession für Bequemlichkeit, Effizienz und Geschwindigkeit leidet?
Das ist ein sehr tiefgründiger Gedanke. Wir verlangen von unserem Körper ja ständig, dass er hochkomplexe Arbeit leistet, während wir gleichzeitig im Auto sitzen, auf einen Bildschirm starren oder gedanklich schon im nächsten Zoom-Meeting sind.
Stress pur.
Verdauung ist aber ein parasympathischer Prozess. Das heißt, medizinisch, er erfordert Ruhe. Wir hetzen aber von Mahlzeit zu Mahlzeit, geben dem System keinerlei Pausen zur Regeneration und wundern uns dann, wenn die Maschinerie irgendwann blockiert.
Vielleicht ist der Weizen dann oft nur der berühmte Tropfen, der ein chronisch gestresstes Fass zum Überlaufen bringt.
Das ist sehr gut möglich.
Ein Gedanke, den man sich auf der Zunge zergehen lassen sollte, am besten, während man sich für seine nächste Mahlzeit endlich mal wieder die Zeit nimmt, die sie eigentlich verdient. Nimm deine Gesundheit selbst in die Hand, beobachte genau und hab keine Angst davor, alte Gewohnheiten über Bord zu werfen. Danke, dass du heute bei dieser tiefgehenden Analyse dabei warst. Bis zum nächsten Mal.